Die letzte Entscheidungsschlacht, Sacharja 14. Ich lese uns von Kapitel 13, die Verse 8 und 9 noch dazu. Denn diese beiden Verse, die werden in Kapitel 14 entfaltet. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert, und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen, und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk, und sie werden sagen, Herr, mein Gott. Siehe, es kommt die Zeit für den Herrn, die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und das Tal Hinnom wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Zu der Zeit wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein. Und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zum Meer zum Osten und die andere Hälfte zum Meer zum Westen. Und so wird es sein, im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Nur Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben. Vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Kelter. Und man wird darin wohnen. Es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Und dies wird die Plage sein, mit der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen und ihre Zungen im Mund. Zu der Zeit wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, so dass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen, und man wird zusammenbringen die Güter aller Heiden ringsumher, Gold, Silber und Kleider, über die Maßen viel. Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind. Sie werden von ihr geschlagen, gleich wie jene. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herr Zebaoth, über das wird's nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Zu der Zeit wird auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn. Und die Töpfe im Hause des Herrn werden den Becken vor dem Altar gleichgestellt sein. Und es werden alle Töpfe in Jerusalem und Juda dem Herrn Zebaoth heilig sein, so dass alle, die da opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Eigentlich ein schreckliches Bild, eine schreckliche Zukunft. Zwei Drittel des Volkes ausgerottet, Jerusalem zerstört, die Hälfte der Einwohner getötet. Israel geht ins Gericht. Das ist eine ganz ernste Linie. Das Israel, das sich heute sammelt im Land, es geht hinein in das letzte große Gericht. Wegen seinem verstockten Herzen, das zu ist für Jesus. Es ist ja heute so. Israel ist ein Land, der Staat Israel heute, in dem die Christen verfolgt werden. Und zwar massiv. Massiv. Wie oft wurde der Bibelladen in Jerusalem schon angezündet? Das geht hin bis zu Bombenattentaten gegen christliche Versammlungsräume. Israel ist ein Land, in dem Christen verfolgt werden. Die christliche Bevölkerung hat in den letzten 20 Jahren um 80% abgenommen. Ich warne vor einer schwärmerischen Israel-Verehrung. Es ist das harte Herz Israel, das Israel mit der Binde vor den Augen, das Israel, das dem Gericht entgegengeht. Es geschieht ja heute viel Unrecht im Land. Wenn man nur zum Beispiel das betrachtet, wie geht Israel, das Volk und der Staat heute mit den sogenannten Palästinensern um? Das ist ganz gewiss kein Ruhmesblatt. Sondern sie werden systematisch benachteiligt. Israel kennt sein eigenes Grundgesetz nicht. Da steht schon im Alten Testament, du sollst den Fremdling bei dir wohnen, der bei dir wohnt, du sollst ihn lieben. Du sollst ihm alle Wege öffnen. Sicher in unserer Presse, in der Berichterstattung, wird sehr einseitig das dargestellt. Aber wenn man nur zum Beispiel liest, so eine kurze Bemerkung, das wirft ein Schlaglicht, der sogenannte Zaun oder die Mauer, die Israel baut, um sich zu schützen vor den Angriffen, die schließen 2/3 aller Grundwasserbrunnen ein. Wurde extra so gebaut. Das heißt, die Palästinenser sind in gewisser Weise vom Wasser abgeschlossen. Dass man diese Fakten auch einmal sieht und hört. Es gibt viel Unrecht im Land. Und Israel baut auf seine eigene Kraft. Das Alte Testament ist zwar nominell das Grundgesetz des Landes Israel, aber die meisten lesen es nur als ein historisches Buch. Bei dem allem, drei Linien bleiben für uns als Christen. Erstens die Trauer um den älteren Bruder. Das führt uns dazu, dass wir ihm das Evangelium bezeugen. Die Trauer um den älteren Bruder. Wir sind die Jüngeren, die Nachgeborenen. Paulus sagt, die Eingezweigten, dass uns das immer bewusst bleibt. Die zweite Linie, die Fürbitte. Auch und gerade für das blinde Israel. Um Schonung, um Barmherzigkeit. Das, was Jesus schon sagt, Lukas 13, da gebraucht er ein Bild. Der Weingärtner kommt in seinen Weinberg, sieht die Bäume dort, die geben ja Schutz. Und da ist einer dabei, der ist ohne jede Frucht. Und jetzt heißt, hau ihn ab. Und Jesus sagt, lass ihn noch. Ich will ihn umgraben und düngen, ob er nicht doch Frucht bringt. Das ist die Richtung unserer christlichen Fürbitte für Israel. Herr, lass ihn noch. Tu noch manchen die Augen auf. Und die dritte Linie, es bleibt bestehen, trotz all dem, trotz diesem Gericht, in das Volk geht, Jerusalem, das Land Israel und das Volk Israel, dort kommt Gottes Heil sichtbar zur Vollendung. Durch schweres Gericht hindurch, aber umso glänzender aufstrahlend, der geläuterte Rest, die, die um Hilfe rufen dann. Die Frage, wenn Gott mit Israel so ins Gericht geht und seine Sünden heimsucht, sein verstocktes Herz, seine Blindheit, sind wir eigentlich besser? Sind wir besser? Haben wir das verdient? Ist das zu Recht, dass wir nicht in dieses Gericht kommen? Jetzt meine ich nicht nur die Völker, jetzt meine ich uns Christen. Sind wir besser? Leben wir nach dem Willen Jesu? Leben wir in seiner Gemeinschaft? Sind wir ohne Sünde? Wie viel ist bei uns da? Wisst ihr, da wird deutlich, was Jesus ist. Da wird deutlich, was Jesus ist. Wir brauchen das Gericht nicht zu erleiden, aus einem einzigen Grund, weil er Jesus es auf sich genommen hat. Die Strafe liegt auf ihm. Ganz schlicht, der christliche Glaube ist kein Riesensystem, man kann es draus machen und alles theologisch riesig aufblähen. Es bleibt ganz schlicht dieser Satz: Wer Jesus Christus vertraut, kommt nicht ins Gericht. Das hat der Herr getragen. Mir sagt Herr Jesus, ich vertraue dir. So wie ich bin mit allem, was in meinem Leben schiefläuft und kaputt ist. Aber eines will ich will bei dir sein. Dessen Leben kommt zur Vollendung, zur Ewigkeit und kommt nicht ins Gericht, sondern ins Preisgericht. Er wird Lohn empfangen, sagt Paulus. Was geschieht mit Israel zu der Zeit? Siebenmal kommt das im Text und das meint dieses letzte endgültige Geschehen. Wenn diese Weltzeit zu Ende geht, Christus wiederkommt, das tausendjährige Reich. Das ist gemeint. Jahwes Zeit. Es ist seine Vollendung des Heilsplanes. Es scheint die Zeit des Bösen, des Satans zu sein. Er eilt von Erfolg zu Erfolg. Kampf gegen Jerusalem, die Stadt erobert, die Häuser geplündert, die Frauen geschändet, die Beute verteilt. Sein Antichrist regiert, reißt die Macht weltweit an sich und alle beten ihn an. Das Israel-Problem, und es ist ein Problem, es steht tatsächlich vor der Endlösung. Nur noch eine Fingerbreit entfernt. Die Sieger beraten noch, wie soll's jetzt endgültig gelöst werden. Ist nur noch ein kleiner Rest des Volkes da. Die Völker der Welt entledigen sich dieses Unruhestifters. Wisst ihr, der Satan, ich sag's mal ganz einfach, er sagt, lass doch den Gott im Himmel regieren mit seinen Engeln. Wir packen uns die Erde. Er soll im Himmel regieren, in seliger Abgeschiedenheit. Ich bin Herr dieser Welt. Und damit hat er Macht, so sieht es aus, über Gottes Werk und Gottes Volk. So sieht sein Plan aus. Erobert, geplündert, geschändet, gefangen. Und jetzt ein ganz kleines Sätzchen, aber das übrige Volk wird nicht ausgerottet werden. Noch nicht. Noch ist der Satan, noch ist sein Antichrist nicht am Ende seines Sieges, noch nicht vollständig. Es bleibt noch ein kleiner, armseliger Rest. Und mit dem fängt Gott an. Mit dem fängt er an. Wisst ihr, das ist die biblische Linie. Was nichts ist vor der Welt, das habe ich erwählt. Gott handelt immer mit dem Geringen. Er handelt in diesen Situationen, wo es eigentlich aussichtslos erscheint. Das beginnt mit dem Abraham. Wie alt war die Sarah, als sie ihren Sohn geboren hat, den Isaak? Wie alt war sie? 90. Und der Abraham 100. Leute, ist nichts mehr zu erwarten. Ist eigentlich völlig unmöglich. Doch da handelt Gott. Da handelt er. Dass wir das auch ganz persönlich nehmen für unser eigenes Leben. Dort, wo wir ans Ende kommen, da zeigt sich Jesu Kraft am deutlichsten. Und er führt uns manchmal solche Wege, wo wir mit unseren Kräften ans Ende kommen. Ob das ein Weg der Krankheit ist, ob das ein Weg ist, wo unsere persönlichen Beziehungen immer stärker belastet werden und wir nicht mehr wissen, wie kann ich meine Ehe retten? Was ist mit meinen Kindern los? Wie kann ich sie zurückgewinnen, wo wir wirklich sagen müssen, ich bin am Ende. Man sagt, das ist so ein normales Sprichwort, Not lehrt beten. Ich wünsche dir das, dass die Not dich beten lehrt. Viele macht die Not bitter und hart und auflehnend. Not lehrt beten. Wisst ihr, das ist das, ich würde fast sagen, das Grundprinzip. Über 80% unserer Gemeinden in Indien, das ist ein explosives Wachstum durch diese vergangenen 3 Jahrzehnte von 2 Christen, die es am Anfang gab, dort oben im Sieler, heute eine Kirche mit über 180.000 Mitgliedern. Das ist die Grundlinie. Wie entstehen diese Gemeinden? Not lehrt rufen. Und zwar jetzt ganz praktisch. Hat mir jetzt wieder einer unserer Barfuß-Evangelisten erzählt. Leute, die gerade 6 Wochen Kurzausbildung hinter sich haben, aber brennen für Jesus und in diese entferntesten Dörfer im Dschungel gehen. Er sagt, ich traf eine Frau und die war todkrank. Dann hat sie zu mir gesagt, wenn das wahr ist, was du jetzt sagst von diesem Gott Jesus, der uns liebt, kann der helfen? Der hat gesagt, ja, der kann helfen. Und er hat gebetet. Das sind keine so kurzen Stoßgebete. Ein zweites Geheimnis dieses Wachstums, das Beten und Fasten, das oft über Tage hinweg geht. Und der Herr Jesus greift ein und diese Frau wird gesund. Viele, viele unserer Gemeinden wachsen aus solchen tiefen Erfahrungen. Und ich sage es noch einmal, vielleicht ein bisschen zugespitzt. Es geschehen bei uns viel, viel weniger solche Zeichen und Wunder und Krafttaten, weil lange bevor wir beten, da kommt der Facharzt. Der nimmt weithin die Stelle Jesu ein. Lange bevor wir beten, da kommt die Unfallversicherung. Für uns ist das Gebet letzter Ausweg, wenn gar nichts mehr hilft. Oft auch für Christen. Ich erinnere immer wieder daran, das ist so eine ganz schlichte Bibelstelle, die in unseren Gemeinden weithin unbekannt ist und übersehen wird und nicht gelebt wird. Ist jemand unter euch krank? So, was tut er jetzt? Ihr wisst, was wir tun. Biblisch, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl und der Herr wird eingreifen. Das ist der Weg. Es gibt keinen Gottesdienst in Indien, in den Gemeinden, wo nicht nachher die Kranken kommen. Das ist mir bis heute ungewohnt, wenn sie da vor einem stehen und zeigt, der hier sitzt oder hier und ich lege dann die Hände auf und sie bitten um Gebet und der Herr greift ein. In tiefen Wegen, da zeigt sich Gottes Kraft. Ich werde sammeln, heißt es hier. Ich werde sammeln. Eigentlich wörtlich Ernte halten. Der Antichrist erlässt einen Aufruf, alle, die mitbeteiligt sein wollen, die Israel-Endlösung jetzt endlich voranzutreiben. Und dahinter steht Gott, ich komme jetzt zum Ziel. Ich werde sammeln. Jetzt geht's um die Ernte. Und Ernte ist weithin biblisch das Bild fürs Gericht. Wo Früchte sind, da freut sich der Herr. Wo keine Frucht ist, Jesus sagt das sehr deutlich in Johannes 15, das wird man verbrennen. Das ist die Ernte. Die Völker bringen böse Früchte. Sie kämpfen gegen Gott und sein Volk. Noch einmal, das Gericht vollzieht sich so, Gott lässt ihnen ihren Willen. Er lässt ihnen ihren Willen. Sie wollen kämpfen gegen Gott, nun sollen sie auch sehen, was die Konsequenz davon ist. Wenn das geschildert wird in Vers 12 und Vers 15, diese Plage, ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, ihre Augen in den Höhlen, ihre Zungen im Mund und so auch die ganzen Tiere, Für uns ist das durchaus vorstellbar. Wir haben das in schrecklichen Bildern gesehen, wie zum Beispiel solch eine Atomwaffe wirkt. In einem Augenblick. Aber um das geht's hier gar nicht. Es geht nicht um einen Atomkrieg. Sondern ich habe erst von dieser Stelle her verstanden, was Jesus sagt in Matthäus 24. Und der Herr wird erscheinen wie ein, was steht dort? Wie wird Jesus erscheinen? Wie ein Dieb? Das ist nicht sehr schmeichelhaft. Nein, seine äußere Erscheinung. Wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Da wird keine Atomwaffe geworfen, sondern die Erscheinung des Christus genügt. Ein Jesaja, der nur den Saum des Mantels sieht, den untersten Rand. Wehe mir, ich vergehe. Wie wird es erst sein, wenn die Herrlichkeit Gottes in Jesus erscheint? Wie ein Blitz. Das ist tausendmal, millionenmal stärker wie eine Atomwaffe. Wisst ihr, es ist gar die Überschrift, die ich gesetzt habe. Die letzte Entscheidungsschlacht ist eigentlich überzogen. Es geht um gar keine Schlacht. Niemand nimmt eine Waffe zur Hand. Das Erscheinen des Christus genügt. Wir. Jetzt wird auch deutlich, warum der Apostel Paulus Leben mit Jesus als eine Verwandlung bezeichnet. Da steht fast das gleiche Wort. Wir werden verklärt, heißt von einer Herrlichkeit in die andere. Christen sind Art von Art und deshalb werden wir nicht verzehrt. Und unser Fleisch wird nicht verwesen und unsere Augen in den Höhlen und unsere Zungen im Mund, sondern Art von Art. Der Satan hat alles aufgeboten. Wird noch einmal aufgezählt extra, die Rosse, das Kampftier, die Maultiere, der Nachschub, der ständig herangebracht wird, die Kamele, die Elitetruppen, die die Vorkämpfer sind. Die jordanischen Elitesoldaten haben ihre besonders trainierten Kamele gehabt. Da hat sich das schon einmal vollzogen, wie sie im Kampf um Jerusalem jämmerlich zugrunde gegangen sind. Die Esel, die einfachen Reittiere für die Masse der Soldaten und die ganzen Tiere, die dienen zur Verpflegung, das Heerlager. Es ist alles bis aufs Kleinste geplant und in einem Augenblick zunichte. In einem Augenblick. Die Wiederkunft Jesu ist der Schlusspunkt. Dann wird alles entschieden sein. Noch einmal, er wird kein Schwert haben, überhaupt nichts. Keiner in Israel wird die Hand erheben, um zu kämpfen, so wie sie auch am Roten Meer, am Schilfmeer nicht gekämpft haben. Die Erscheinung Jesu genügt. Israel hat einmal gebetet, in Messiah steht es, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und jetzt kommt dieser Blitz, wie Feuer das Reisig verbrennt. Wo ist denn die Gemeinde in diesem Augenblick? Wo ist die Jesusgemeinde? Dann wird kommen der Herr mein Gott und alle Heiligen mit ihm. Bevor der Satan diese weltweite Macht ausüben kann, bevor er sich auf den Thron auf Erden setzen kann durch seinen Antichrist, so heißt es im Thessalonicher, da muss das erst weggetan werden, was auffällt, und das ist die Jesusgemeinde. Noch einmal, ich sehe vom gesamtbiblischen Zeugnis nicht, dass man sich exakt festlegen kann auf einen Zeitpunkt der Entrückung. Wenn die einen sagen, das wird vor der großen Trübsal, vorm Auftreten des Antichristen geschehen, hat biblische Anhaltspunkte. Die anderen sagen, das wird mittendrin geschehen, das hat biblische Anhaltspunkte. Und die anderen sagen, das wird am Schluss geschehen, hat auch biblische Anhaltspunkte. Ich würde mich nicht verkämpfen dafür, ich warte getrost drauf. Und ich würde zum Herr Jesus auf gar keinen Fall übel nehmen, wenn er uns vor der großen Trübsal entrückt. Das würde ich ihm nicht übel nehmen. Aber ich will mich nicht drauf verlassen, sondern ich will mich drauf einrichten. Führst du mich durch raue Wege, gib mir auch die nötige Pflege. Und viele unserer Christen weltweit, unsere Geschwister stehen heute schon in großer Trübsal, in großer Trübsal. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, keine Angst. Er ist bei uns, er wird uns Hilfe geben zur rechten Zeit, und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn geht gut aus, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Und wenn der Herr Jesus zu seinen Jüngern Matthäus 10 sagt, sie werden euch vor König und Fürsten führen, ihr werdet gehasst werden, sie werden euch anklagen, ja, sie werden euch sogar töten. Und dann sagt er, habt keine Angst, ich werde euch zu der Zeit geben. Zu der Zeit geben. Und er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Das können sie. Wir singen das am Reformationsfest. Luther hat das gedichtet. Das ist, da muss man eigentlich stocken. Nehmen sie den Leib gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Dass wir uns ja nicht hineingeben in dieses Wohlfühlevangelium. Für die Gemeinde Jesu geht der Weg durch tiefe Bewährungsproben, auch bei uns. Der scheinbare Sieg jetzt zweitens. Der wirkliche Sieger. Es ist kein Schlachtbericht. Der Antichrist hat Jerusalem eingenommen, seine Heere. Jetzt sitzen sie schon auf dem Ölberg, aber dort kommt und so. Es ist überhaupt kein Schlachtbericht von einem hin- und herwogenden Kampf. Nein, es heißt, der Herr wird ausziehen. Dieses Ausziehen heißt ganz wörtlich, er wird aufglänzen, er wird aufstrahlen. Die Wiederkunft Jesu Christi, die wird in überwältigender Herrlichkeit sein. Und alsbald, heißt es im Geburtsbericht, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Das waren die einzigen auf dieser Erde, wo ein Stück von der Herrlichkeit Gottes und des Himmels gesehen haben, die Hirten auf dem Feld in Bethlehem. Das waren die einzigen. Und dann gab es nachher noch drei, die haben auch die Herrlichkeit gesehen. Wo war das? dem Berg der Verklärung. Sonst ist die Herrlichkeit Gottes verborgen. Und jetzt wird sie aufglänzen, weltweit, wie ein Blitz. Müssen wir unbedingt geschwind lesen, Matthäus 24. Und zwar den Vers 27. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Und jetzt die Verse 29 und 30. Da wird es weiter ausgeführt. Wer liest laut und deutlich?
Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit.
So, das ist das, was Zacharia ausführt. Sie werden den Menschensohn kommen sehen. Sie werden wehklagen. Das steht ganz wörtlich. Sie werden erschlagen. Sie werden abgeschnitten. Das ist das, was Zacharia sagt mit Verwesen. Und der Herr wird kämpfen, heißt es hier. Das heißt nun doch, es wird zu einer Schlacht kommen. Nein, kämpfen heißt ganz wörtlich, er wird sich zusammenschließen. Mit wem? Mit Israel. Er wird sich zusammenschließen. Er wird sich auf die Seite Israels stellen. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Das wurde vorausgesagt, ganz klar und deutlich. Wo? Wer hat das gesagt? Bei der Himmelfahrt. Die Jünger standen da und sahen ihm nach. Und was sagt jetzt der Engel? So wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, so werdet ihr ihn sehen wiederkommen. An genau der gleichen Stelle. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg, der sichtbare Herr. Ihr werdet ihn sehen. Und der Ölberg wird sich spalten. Eigentlich wirklich, er wird auseinanderdriften. Da wird dieses Grundwunder lebendig. Der Durchzug durchs Schilfmeer. Das Wasser stand wie eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Da denke ich oft drüber nach. Das ist etwas, was ich den Herr Jesus dringlich fragen muss im Himmel. Zur Rechten, das verstehe ich. Aber warum das Wasser zur Linken steht, das fließt doch ab. Nein, das bleibt stehen. Und das Zweite, was ich ihn frage, wenn ich mit dem Finger reinfahre in die Wasserwand, wäre die nass? Dieses Wunder, in dem Israel gerettet wurde vor Ägypten. Und jetzt das Wunder, das Meer spaltet sich. Da müssen wir zwei Stellen dazu lesen. Schlagt mal auf. Psalm 97, die Verse 3 bis 5 und Micha 1, die Verse 3 und 4. Wer hat den Psalm 97, 3 bis 5? Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Da kommt wieder der Blitz. Bei der Wiederkunft Jesu. Und jetzt Micha 1, Vers 3 und 4. Der Herr wird herniederkommen, wird auf diese Erde treten, die Berge werden schmelzen, die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt. Merkt ihr die biblische Linie? Das geht alles auf diesen Wiederkunftstag Jesu. Das sind keine Bilder oder Vergleiche, sondern das ist Wirklichkeit. So wird das sein. Sein Erscheinen genügt und es wird ein breiter Fluchtweg für Israel sein. Der Ölberg, was ist denn, wer war schon mal in Israel? Soll man strecken? Ah ja, das wisst ihr. Was ist heute auf dem Ölberg? Weithin. Bitte? Ein Friedhof. Viele, viele, viele unzählige Gräber. Der Grabesort. Der wird Rettungs- und Heilsort. Irgendwie, Israel hat noch eine Ahnung von dem, was da kommen wird. Denn sie lassen sich auf dem Ölberg begraben, um dem kommenden Messias ganz nahe zu sein. Als Erste bei der Auferstehung. Das Tal Hinnom. Das an der Seite vom Ölberg sich hinzieht, heute ist das weithin zugebaut, das galt als das Todestal, als der Eingang zur Unterwelt. Wenn es heißt, das Tal ist verstopft, der Eingang zur Hölle ist jetzt zu. Satans Macht ist aus. Israel flieht. Die Richtung ist jetzt wichtig. Israel flieht. Sie fliehen hin zum Herrn. Dass wir uns das auch realistisch vor Augen halten, das muss ein riesiges Erdbeben sein. Die rennen direkt ins Zentrum des Bebens. Eigentlich müsste man erwarten, da haut man ab. So weit wie möglich weg. Nein, sie rennen mitten ins Zentrum des Bebens, weil dort ihr Herr ist. Die Richtung ist jetzt entscheidend. Er kommt mit allen Heiligen. Zu der Zeit. Und was jetzt beginnt, das ist das tausendjährige Reich. Was hier steht, es wird weder Kälte, Frost noch Eis sein. Das erleben wir gerade. Kälte, Frost und Eis. Da kann man noch keine Maikleckle suchen. Gell? So viel man sich Zeit nimmt. Die ganze Natur ist erstarrt und liegt wie tot. Das tausendjährige Reich, jetzt blüht alles auf. Es wird ein einziger Tag sein, wirklich ein einzigartiger Tag. Das tausendjährige Reich ist nicht nur Wiederholung des Paradieses, sondern Überbietung, Überbietung. Gott hat ja das Paradies geschaffen, nicht die ganze Welt paradiesisch, sondern das Paradies ein festgelegter Ort und Raum, wohl im heutigen Irak im Zweistromland, heute eine öde Wüste. Und dieses Paradies, in das er Adam und Eva gesetzt ist, das sollte ihnen das Muster sein, nach der sie die ganze übrige Erde entfalten. Das war der Auftrag. Bebauet die Erde, machet sie euch untertan, gestaltet sie nach dem Paradies. Und jetzt geschieht das. Im tausendjährigen Reich geschieht das. Jetzt ist Israel dieses Muster, wo der Christus regiert, wo alles im Frieden, im Überfluss, in der Fülle, in der Herrlichkeit da ist. Und von dem aus wird die ganze Welt gestaltet, bis in den letzten Winkel. Ich habe schon einmal gesagt, das ist eine der Aufgaben, die wir dann haben, die Heiligen, die mitkommen. Wir sind jetzt die zusammen mit Israel, die diese Paradieseswirklichkeit, die tausendjährige Reichwirklichkeit auf der ganzen Erde vollziehen. Es wird weder Tag noch Nacht sein, die Christusherrlichkeit ist anwesend. Und jetzt die Frage, das interessiert natürlich brennend, wann wird denn das sein? Wieder die grundbiblische Linie, er ist nur Jahwe bekannt. Nur Jahwe. Auch der Christus nicht. Auch der Christus nicht. Wisst ihr, das ist die völlige Abhängigkeit des Sohnes vom Vater. Auch der völlige Gehorsam. Der völlige Gehorsam. Nicht einmal Jesus drängt sich in diese Frage hinein. Wann wird das sein? Er fragt ja, Zacharia 1, Herr, wie lange? Merkt ihr, wie schwierig das ist, wenn selbsternannte Propheten ihre Daten verkündigen? War ja schon hektisch im Jahr 2000. Ob es jetzt kommt, jetzt rechnen wieder kluge Köpfe. Na, jetzt kann es nicht mehr lang gehen, also spätestens 2014. Da braucht man nicht drauf zu hören. Braucht man nicht drauf zu hören. Nicht einmal der Herr Jesus weiß das Datum. Sondern der Herr Jesus wird wiederkommen, wenn der Vater ihn losschickt. Dann. Noch einmal, sein Erscheinen genügt. Wir sehen heute solch eine unwahrscheinliche Aufgipfelung des Bösen weltweit. Weltweit. Man kann sich das gar nicht. Eigentlich müsste man vor Zorn schreien. Wir lesen das und hören das so. Heute Abend wieder in den Nachrichten, da bauen sie also in Köln eine U-Bahn. Das soll ja ein Riesenprojekt sein. Und die Arbeiter, die klauen den Stahl und verkaufen den an Alteisenhändler. Ja, so beginnt das. Und die Ingenieure, die rechnen so, dass sie aus dem Beton noch einiges weglassen und für sich abzweigen. So geht das zu bei uns in der modernen Bundesrepublik. Das ist ja nur ein kleines Ereignis. Aber böse, was da kommen kann draus. Und so ist das weltweit heute. Das gipfelt immer mehr auf. Aber der Herr Jesus wird dem allem ein Ende machen. Sein Erscheinen genügt. Selbst der Satan, wie heißt es wieder bei Luther, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Und wie wird der Satan untergehen? Das ist mir das Eindrücklichste. Bitte? Gebunden mit Ketten und nachher? Durch den Hauch seines Mundes. Der Herr Jesus wird machen. Und der Satan ist weg. So sieht's aus mit seiner Macht. So, jetzt machen wir Pause. Wir haben gesprochen vom scheinbaren Sieg. Zweitens dann der wirkliche Sieger und jetzt drittens Leben mit dem Sieger. Zacharia hat ein Thema, ein entscheidendes Thema. Und dieses Thema heißt, wie geht's mit Israel in der letzten Zeit? Was ist die Zukunft dieses Volkes? Jetzt mit der Wiederkunft des Christus ist eigentlich sein Thema aus. Und deshalb, die Herrschaft des Christus von Israel aus wird nur noch in kurzen Strichen aufgezeichnet, nicht mehr ausführlich. Wenn wir mehr über das tausendjährige Reich wissen wollen, dann müssen wir zum Propheten Jesaja gehen. Das sind ganze Kapitel mit den Verheißungen fürs Ende der Zeit. Dann müssen wir Hesekiel 40 bis 48 lesen. Der Tempel im tausendjährigen Reich. Das sind dann ihre Themen. Das Thema des Sacharja: Israel wird durch Christus gerettet und wird von ihm regiert. Das tausendjährige Reich. Viele sagen nur, was soll das überhaupt? Was soll das tausendjährige Reich? Das tausendjährige Reich hat einen, sag einmal, einen Zweck in der Heilsgeschichte Gottes. Und dieser Zweck heißt, Paulus sagt an anderer Stelle in einem kurzen Sätzlein beim Endgericht, sodass sie keine Entschuldigung haben. Im tausendjährigen Reich werden auf dieser ganzen Erde die idealen Zustände herrschen. In Natur, in allem, in der Technik, unter uns Menschen, denen die Teilen wird, ideale Verhältnisse sein. Da gibt es keine Hungersnöte mehr, keine Katastrophen. Als Knabe wird gelten, wer mit 100 Jahren stirbt. Das tausendjährige Reich wird ideale Zustände sein. Und wenn dieses Reich vorbei ist, was wird dann geschehen? Da heißt es Offenbarung 20, im tausendjährigen Reich ist der Satan gebunden mit Ketten, wie vorher gesagt wurde. Und jetzt heißt es, dann wurde der Satan für eine kleine Zeit losgelassen. Und was tut er jetzt? Er verführt die Völker dieser Erde. Tausend Jahre ideale Zustände haben das Herz des Menschen, vieler Menschen, der meisten Menschen, nicht grundsätzlich verändert. Wisst ihr, da wird das widerlegt. Die Umstände sind schuld. Ich bin ja schon recht. Aber die Umstände sind schuld. Was soll ich denn machen? Oder ich bin ja schon recht, aber wie mich meine Eltern erzogen haben. Die haben schlimme Erziehungsfehler gemacht und das prägt mein ganzes Leben. Das kriege ich nicht mehr weg. So viele Entschuldigungen. Gell, wir Schwaben sagen, wenn einer mit 70 mit dem Kopf wackelt, ist nicht mehr die Hebamme schuld. Das müssen sich alle die mal sagen lassen, die alles auf die Erziehung schieben. Die Umstände sind schuld, die Erziehung sind schuld, meine Erbanlagen sind schuld. Nein, mein böses Herz ist schuld. Das stimmt nicht. Der Mensch habe einen guten Kern. Das ist nicht wahr. Sondern die Bibel sagt ganz am Anfang schon, des Menschen Herz ist böse, von Jugend auf. Der Eigensucht zugeneigt. Und das kommt im tausendjährigen Reich, kommt das heraus am Schluss. Da kann keiner vor Gott reden und sagen, im jüngsten Gericht, Herr, also, was soll ich machen? Liebesentzug. Den ersten 3 Jahren, das musste bei mir alles schief gehen. Verurteile mal meine Eltern kräftig. Nein, nein, da wird jeder bekennen müssen, ich bin's. Das tausendjährige Reich. Das ist die eine Linie. Und die andere Linie, ich sag's mal so direkt, Gott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Was er sich vorgenommen hat, und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. So hat er die Erde geschaffen. Das Paradies als Musterhaus. Und so soll alles andere gebaut werden. Das war sein Plan. Und Adam und Eva sollten zu ihm hinwachsen und hineinverklärt werden in seine Art. Das hat der Teufel kaputt gemacht, die Schlange. Aber was Gott sich vorgenommen und was er haben will, er bringt es zum Ziel. Er bringt es zum Ziel. Das wird im tausendjährigen Reich deutlich. Das wird in einem Bild hier, Jesaja zieht nur einige Striche, habe ich gesagt. Es wird lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer zum Osten, das Tote Meer, die andere Hälfte zum Mittelmeer. Lebendiges Wasser von Jerusalem aus. Hesekiel 40 bis 48 wird dieser Strom vom Tempel noch deutlicher beschrieben. Leute, das ist keine Utopie. Wir haben es erlebt im letzten Jahr auf unserer Israelreise. Das Tote Meer geht ja mit seinem Wasserspiegel immer mehr zurück. Man muss heute schon mit dem Ziegle fahren, wenn du vom Hotel aus ans Wasser kommen willst. Und da ist unser Reiseleiter bei dieser Reise, hat halten lassen. Und dann ist er mit uns in ein großes, umzäuntes Gebiet am Ufer des Toten Meeres, dort in der Nähe von Qumran bei Ein Faschka. Er hat gesagt, das ist noch nicht öffentlich zugänglich. Und wir sind da durchgegangen, das waren so Schilfsträucher und Bäume, war eine schöne Anlage. Und plötzlich, da wo vor wenigen Jahren noch das Tote Meer sein Salzwasser alles Leben erstickt hat, da kamen Teiche. Und in diesen Teichen schwimmen Fische. Und dann hat er erklärt, dieses Wasser für diese Teiche kommt von Jerusalem. Durch das Gebirge Juda herunter und unter dem Toten Meer sind Süßwasserquellen, aber das Meer deckt das alles ab. Und jetzt ist es ein Stück zurückgegangen, jetzt bricht das heraus. Das ist ein Angeld, ganz wörtlich heute zu sehen, für das, was im tausendjährigen Reich sein wird. Die Fische werden schwimmen im Toten Meer, die Bäume, die jeden Monat Frucht bringen. Lebensschaffendes Wasser. Wörtlich und geistlich. Zum Toten Meer Menschen, die in Israel erweckt werden. Die ganze Völkerwelt. Jesus wird König sein. Es steht hier, man muss das sehr deutlich lesen, und der Herr, großgedruckt, was heißt denn das immer? Da steht der Gottesname. Jahwe wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird Jahwe der Einzige sein und sein Name der Einzige. Jesus regiert nicht auf eigene Rechnung, sondern er regiert, beauftragt von seinem Vater. Er hat ihm alle Macht übergeben. Aber selbst da wird die Demut des Sohnes deutlich. Jahwe ist der König. Der Einzige, wenn es heißt, das ganze Land wird zur Ebene werden. Wodurch sind denn auf dieser Erde Berge entstanden? Vulkane, Sintflut, wodurch noch? Eiszeit, bitte? Kontinentaldrift. Das sind ja alles keine schönen Sachen. Das heißt, die Berge sind Ausdruck, wie diese Welt durch Katastrophen gegangen ist und geht. Das sind die Berge. Dieses riesige Gebirge der Tropen der Himalaya, was da für Kräfte gewirkt haben, als sich das aufgefaltet hat. Das waren Katastrophen, als unsere schöne Schwäbische Alb entstanden ist. Ja, Leute, das sind Millionen von Muscheln und was weiß ich alles. Die sind kaputt gegangen. Die graben wir heute aus und staunen die an. Für die Muschel war das die Katastrophe. Absolut, für all die Schnecken, die Seepferde, alles, was da gibt. Die sind elendiglich ums Leben gekommen. Jetzt wird es zur Ebene werden. Fruchtbares Land. Nur Jerusalem wird hoch liegen. Nur Jerusalem. Die Berge sind Folge von Katastrophen. Aber jetzt wird auch Friede in der Natur sein. Und alle, die übrig geblieben sind von den Heiden, das Wort ist eindrücklich, die übrig gebliebenen, das heißt eigentlich das überhängende Seilende. Mit dem kann man eigentlich nichts anfangen. Wenn Gott seine Heilsvollendung bringt, die Starken sind umgekommen, die sind gegen Israel und Jerusalem gezogen. Die Schwachen, die Übriggebliebenen, mit denen fängt Gott seine Heilsvollendung an. Mit denen. Und jetzt eine dritte Linie, die der Sacharja zieht. Jetzt geht es ums Laubhüttenfest. Die Völker werden hinaufziehen nach Jerusalem zum Laubhüttenfest und kommen, um ihn anzubeten, seine Macht und Herrlichkeit zu loben. Was ist denn das Laubhüttenfest? An was soll das erinnern? Was feiert Israel da? Erstens, die Wüstenwanderung, als sie in diesen eilig errichteten Hütten oder Zelten auf jeden Fall Abbruchware, sie da immer wieder geschlafen, gerastet haben. Erinnerung an die Güte und Hilfe Gottes in der Wüste. Das Zweite, das Laubhüttenfest. Was noch? Das Erntedankfest wird gefeiert, wenn wirklich die letzte Ernte eingebracht ist. Das Erntefest. Das einzige Fest unter den großen Festen in Israel, wo Gott ausdrücklich sagt, an diesem Fest sollt ihr euch freuen und tanzen. Das ist auch für Pietisten wichtig, dass es um die Frage des Tanzens geht. Wir müssen bei uns ein Fest einführen, wo man tanzt. Am Laubhüttenfest, bei keinem anderen Fest wird das gesagt, ihr sollt euch 3 Tage lang freuen. Und ihr sollt tanzen. Und den Herrn loben und anbeten. Ist das Freudenfest? Und jetzt gibt's offensichtlich Völker, Stämme, die werden nicht hinaufziehen, die werden nicht zum Laubhüttenfest kommen. Merkt ihr, im tausendjährigen Reich, auch dort gibt es keinen Zwang. Es gibt keinen Zwang. Wer nicht hinaufzieht, das böse Herz ist noch da. Es wirkt sich nur nicht so aus. Es wirkt sich im Eigentrotz aus. Es wirkt sich nicht mehr gegen die anderen aus. Ist ja nicht so, Der Zunder, das Reisig ist noch da, aber der Anzünder fehlt. Der Satan ist weg. Der ist der, der anzündet. Deswegen wird im tausendjährigen Reich Friede und Ruhe sein. Aber für sich persönlich geht es immer noch um die Frage, lasse ich mich anzünden zur Liebe? Im tausendjährigen Reich geht es nicht mehr für die Menschen, die dort leben, und es werden viele sein, wie die Völker sich wieder entfalten. Da geht es nicht mehr um die Frage, glaubst du an Jesus? Das wäre ja blöd, er ist ja da. Nein, nein, es geht nicht mehr um die Frage, glaubst du an Jesus, sondern es geht um die Frage, liebst du Jesus? Liebst du ihn? Das ist die entscheidende Frage. Viele nennen sich Christen, die glauben an Jesus, die halten das alles für wahr. Sie vertrauen auch immer wieder ihm. Aber die Frage an dich und mich heißt jetzt schon, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? So, jetzt kommen wir nochmal auf den Liedvers. Nehmen Sie den Leib gut, er Kind und Weib, lass fahren dahin. Wenn dir alles genommen wird, wenn du in tiefste Nöte kommst, bleibt diese Liebe zu Jesus. Da bewährt sie sich. Hast du mich lieb? Müsst ihr erleben, dass wenn ich zum Beispiel denke, da pflegt diese Frau seit 3,5 Jahren ihren Mann und er ist nicht mehr fähig, sich auszudrücken. Nach einem Gehirnschlag. Und Tag um Tag geht sie mit ihm um, umgibt sie ihn, tut sie alles für ihn. Ich liebe. Schon menschliche Liebe, die solch eine große Kraft hat. Ich kenne auch die andere Frau. Als sie krank wurde, chronisch krank, und nach einem Jahr hat ihr Mann gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Und hat sich eine Jüngere gesucht und hat sich scheiden lassen. Die Liebe, hast du mich lieb? Die fragt jetzt nicht nach unserem Gefühlsüberschwang, sondern die Liebe fragt, ob wir wirklich alles aus seiner Hand nehmen. Das sind so gewaltige Verse. Ich stocke da immer wieder, wenn ich, gerade wo ich jetzt meinen Vater begleitet habe im Sterben, wenn man das so liest aus dem Gesangbuch, wenn es da heißt, denn was er tut, ist immer gut. Er gibt nur Liebesschläge. Dass wir mit unserem Vertrauen auf Jesus, mit unserem Glauben an Jesus, mit unserer Hingabe hineinwachsen in diese Liebe. Und die Liebe ist unabhängig von den äußeren Umständen. Hast du mich lieb? Diese Frage wird im tausendjährigen Reich die Menschen, die Jesusleute von den anderen scheiden. Hast du mich lieb? Liebe zeigt sich in dem, dass ich auch danken kann im Schweren und unter Tränen. Ich habe es erzählt, es war mir so tief eindrücklich, diese Gespräche mit den Geschwistern dort in Orissa. Ich sehe diese Frau noch vor mir stehen, wie sie erzählt, sie hat ihren Mann, die beiden Kinder verloren. Ich habe sie erzählt und dann sagt sie, aber von Jesus kann ich nicht lassen. Ich will jetzt ab jetzt ganz für ihn sein. Durch Liebe. Ist ja unsere Liebe, auch wenn wir schon lange Christen sind, speist sich oft aus dem, was ich von ihm bekomme. Und wir bekommen unendlich viel. Das ist auch schön, aber das ist noch nicht eine eingewurzelte Liebe. Die eingewurzelte Liebe, die geht auch seine Wege mit. Und das sagt er dem Petrus, sie werden dich führen, wo du nicht hin willst. Das Laubhüttenfest. Eigentlich kann ich mich nur freuen aus dieser Liebe heraus. Da findet die Scheidung statt. Die Völker, die sagen, ja, ist schon recht, wie es jetzt zugeht auf dieser Erde, das ist klasse, aber lass diesen Jesus in Jerusalem regieren und der garantiert uns Frieden und Wohlstand und alles. Aber eine Liebe kommt da nicht zustande. Das Laubhüttenfest hat noch eine ganz andere Bedeutung in Israel. In diesen 7 Tagen, so lange wird das gefeiert, da werden Opfer gebracht, Dank, Freudenopfer. Weiß jemand, wie viele Stiere da geopfert werden? 7.000. Das wäre ein bisschen viel. Am Laubhüttenfest sagt Gott extra, es sollen 70 Stiere geopfert werden. Warum gerade 70?
Vielleicht wegen den 7 Tage und jeden 10.
So könnte man rechnen, das steht aber nicht da. An einem Tag werden bloß 7 und am anderen 13, also das variiert. Aber die Zahl 70 ist wichtig. 1. Mose 10. Da steht die Völkertafel. Wie viele Völker es zu dieser Zeit auf dieser Erde gab. Und das sind, ihr dürft es nachzählen, wenn ihr heimkommt, 1. Mose 10, 70 Völker. Für jedes Volk auf dieser Erde hat Israel ein Opfer gebracht, nach der Zahl der Völker. Das war also von Anfang an ein völkerumspannendes Fest. Gott will alle hineinziehen und hineinführen in die Freude und die Liebe. Schluss noch, die letzte Linie, die Zacharia zieht. Auf den Schellen der Rosse wird stehen, heilig dem Herrn. Die Schellen der Rosse, das heißt eigentlich ganz wörtlich die Kampfglocken. Die Rosse sind die Kampftiere. Jetzt spielen sie eine Freudenmusik. Und alle Gefäße, man muss ja mal nachlesen, wie es genau das geregelt war. Ein Gefäß, ein Tongefäß, in dem Opferfleisch aufbewahrt wurde nach dem Opfer, musste, nachdem das Opfer gegessen war, sofort zertrümmert werden. Da durfte nichts mehr. Nur diese Kupferkessel im Tempel, die wurden durch die Priester gereinigt, die konnte man wieder verwenden. Klammer, Töpferacker bei Judas, das war dieser Ort, wo alle diese Tonscherben hingeworfen wurde. Es wird streng unterschieden zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig. Das könnt ihr heute noch sehen. In vielen, in den meisten Haushalten in Israel, da gibt's eine doppelte Küche. Die eine Küche fürs Fleischige, die ist auf der einen Seite streng getrennt, da ist alles da, Teller, Töpfe, Messer, Gabel, Löffel, alles da. Und auf der anderen Seite fürs Milchige, genau die komplette Gegenausstattung. Und es darf ja nicht vertauscht werden. sonst wird alles unrein. Wir haben das selber erlebt, wie die das halten, als wir da in Israel waren. Da war die Passawoche, hat da begonnen und da kriegst du bloß noch Staubbrot. Im besten Hotel am Platze, da knirscht's. Das ist so Puffreis oder was das ist. Da staubt das nass zu. Da wird alles Vespern, wird zur Zumutung. Vorher ist jedes Krümel richtiges Brot entfernt worden. Und es wäre schlimm gewesen, wenn sie entdeckt hätten, dass der eine oder andere unserer Reiseteilnehmer Weckler mit reingeschmuggelt hat. Da wäre alles unkoscher gewesen. Aber dieser Unterschied zwischen rein und unrein, den gibt es nicht mehr, wenn Jesus da ist. Dann ist alles geheiligt und rein. Wenn der Heilige da ist, gibt es kein Unheiliges mehr. So weiter, Zacharia. Ich wurde vorher gefragt, ich habe mir das von der Seele, vom Herzen geschrieben, was ich hier jetzt auch auszugsweise gesagt habe. Ich mache normalerweise keine Reklame für ein Buch, aber das müsst ihr lesen. Das gibt es noch gar nicht. Sondern das wird wahrscheinlich im Oktober im Hensler Verlag erscheinen unter dem Titel, den ich für den Anfang gewählt habe, Selbst die Engel fiebern mit. Wer das will, der kann entweder nachher da ein Zettel abgeben, der kriegt es noch, oder bei mir sich melden, ich schreibe das auf. Sage ich euch noch zum Schluss, wie ich zum Zacharia gekommen bin. Das war 1998, da wurde ich über Nacht schwer krank, sehr schwer. Und da habe ich im Krankenhaus, als ich wieder einigermaßen klar war, habe ich den Zacharia gelesen und habe fast nichts verstanden. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Da liegt die Bibel vor dir und du lässt ganze Bücher weg und was soll ich anfangen? Die vier Schmiede und all das. Da sind solche Stellen, solche Kapitel drin. Ich war vollständig unbedarft und habe nichts begriffen. Und dann habe ich gesagt, danke Herr, jetzt hast du mir noch mal was gezeigt und habe angefangen in den Jahren nachher Stück für Stück am Zacharia hineinzubohren. Und ich kann euch nur sagen, das hat sich gelohnt. Das hat mir ganz arg vieles aufgeschlossen. Jesus, wir beten dich an. Ist wirklich so. Da hast du uns alles, was für uns wichtig ist. Das liegt in deiner Bibel da. Und wir lesen es nicht oder lesen drüber weg oder sagen, es interessiert mich nicht. Oder machen eine Auswahl. Wenige Kernstellen. Du willst mehr. Du willst, dass wir hinwachsen zu dir. Dass wir begierig werden, deine Stimme zu hören. Danke für den Zacharia. Du hast ihm gezeigt und damit uns, du wirst dein herrlich Werk vollenden. Und Israel hat eine überwältigende Zukunft durch das Gericht hindurch. Und dort wird es geschehen. Auf dieser Erde. Da wirst du da sein. Und dann wird Vollendung werden. Wir danken dir auch, dass du uns das immer wieder sagst. Du, wenn du mir vertraust, dann lass dir auch diese Erziehungswege gefallen. Geh auch mit mir durch Schwere. Ich will dir nicht wehtun, dich nicht kaputt machen. ich will dich eingründen. Danke dafür. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke in immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herze bricht. Amen.